Marx ist Muss, der antikapitalistische Podcast von Linkswende. Du hörst Aufnahmen von unserem antikapitalistischen Marx ist Muss-Kongress 2023 in Wien. Ein Wochenende lang haben internationale Gäste und Aktivistinnen aus Österreich aktuelle Herausforderungen und Chancen für die Linke diskutiert. Weitere Details und Hintergrundinfos zu den behandelten Themen findest du auf linkswende.org, unseren Facebook-, Instagram- und Twitter-Kanälen und in den Shownotes. Sei dieses Jahr auch live dabei beim Marxismus-Kongress 2024 von 24. bis 26. Mai im Amalinghaus in Wien. Melde dich jetzt an unter marxismus.at/Anmeldung. Dort findest du auch alle Infos zum Programm, den SprecherInnen und wie du jetzt gleich aktiv werden kannst. Schau vorbei auf marxismus.at. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge.
Schon zur heutigen Veranstaltung, damit ich nicht noch mehr Zeit dem Manfred wegnehme. Die erste Veranstaltung, mit der wir den Kongress eröffnen dürfen, heißt Faschismus erkennen, Putin, Trump, Erdogan, alles Faschisten? Fragezeichen. Das heißt, wir beschäftigen uns damit, was ist eigentlich Faschismus und wie erkennen wir wahre Faschisten. Als Sprecher haben wir Manfred Ecker, er ist Teil der politischen Führung von Linkswende und eben auch Herausgeber unseres Linkswende-Magazins. Und er wird jetzt die Diskussion einleiten, ungefähr 30 Minuten Input geben, worüber wir dann eben weiter diskutieren können in der anschließenden Diskussion. Das heißt, wenn Fragen auftauchen, bitte aufheben für die Diskussion, da haben wir dann genug Zeit. Gut, und damit übergebe ich dir, Manfred.
Dankeschön. Die Wahl von Donald Trump, die Ära Trump, hat war ein ziemliches Aufwacherlebnis für große Teile der liberalen Eliten oder auch für viele Menschen, die gehofft haben, dass das Thema erledigt ist. Autoritäre Bedrohungen. Also wer gedacht hat, wir müssen nicht kämpfen, unsere Freiheiten, wer gedacht hat, dass wir die kampflos weiter genießen können, ist ziemlich brutal durch diese Ära aufgeweckt worden. Es war letzte Woche eine Konferenz der nationalistischen rechten Parteien in Ungarn, in Budapest, und der Premier Orban hat dort das Wort auch nochmal an Trump gerichtet: Bitte kommen Sie zurück, bringen Sie Frieden auf die Welt und so weiter. Was er gemeint hat, ist, mit Trump sind wir alle in viel besseren Gefilden unterwegs gewesen, wir die Rechtsextremen. Trump hat den Aufstieg vieler weiterer rechtsextremer Gruppen und Parteien gefördert und vorangebracht. In Ungarn bei der Konferenz SEPAK waren vertreten unter anderem die FPÖ und die polnische Regierungspartei PiS und die Konföderation, also die rechtsextreme oder faschistische Partei, die im Aufschwung ist in Polen. Und Orban hat dort berichtet oder gefeiert: Wir haben schon 4 Heiligtümer Europas erobert, und er nennt Jerusalem, Rom, Budapest und Warschau. Und er sagt, das 5. Heiligtum Wien werden Sie vielleicht auch noch erobern können. Da fasst er zusammen die Erfolge der nationalistischen rechtsextremen Parteien in den letzten Jahren. Und es ist offensichtlich, wie eng manche von ihnen zusammenarbeiten. Zum Beispiel Netanyahu und Orban sind engste Partner in der internationalen Politik. Wenn wir uns den Aufschwung anschauen, der in den letzten Jahren passiert ist, dann ist es spektakulär zum Teil. In Finnland, die Finnenpartei ist zur zweitstärksten Partei geworden innerhalb von nur 2 Jahren seit ihrer Gründung oder so. Ich hoffe, dass ich das Datum jetzt richtig habe. In Polen, die Konföderation ist in einem so einen Aufschwung von 0 auf, wir wissen nicht, wie viel Prozent bei der nächsten Wahl. Wir haben Meloni, eine waschechte Faschistin mit faschistischer Vergangenheit, mit aktivistisch-faschistischer Vergangenheit in Italien als Premier. Wir haben die Schwedendemokraten, Jimmy Åkesson, grauenhafteste Rassisten mit einer Vergangenheit in aktiven Neonazi-Gruppen, die dort die stärkste Partei geworden sind. Wir haben den Rassemblement National, der mehrfach nur ganz knapp die Präsidentschaftswahlen nicht gewonnen hat mit Marine Le Pen, und wir stufen den Front National oder den Rassemblement National als gleich ein wie die FPÖ. Netanyahu und sein Minister für die öffentliche Sicherheit, der Itamar Ben-Gvir von der jüdisch-faschistischen Partei Otzma Yehudit. Wir haben die AfD in Deutschland mit ihrem sagenhaften Aufstieg und Vox in Spanien, mit der eigentlich vor wenigen Jahren noch niemand gerechnet hat, als dort die Linke so stark gewesen ist. Modi in Indien ist ein Politiker mit faschistischer Vergangenheit. Er war aktiv in den Mordbrigaden der RSS. Er hat sich zwar vom RSS jetzt getrennt, aber seine Partei arbeitet zusammen mit der RSS nach wie vor bei einigen Gelegenheiten. Und dieses grauenhafte Massaker in Gujarat vor nicht ganz 20 Jahren, also Anfang der 2000er, mit über 2000 ermordeten Muslimen, ist etwas, zu dem Modi nach wie vor steht und für das er sich nicht entschuldigt und wo er jegliche Schuld an den Massakern den Muslimen selbst gibt und jede Rechtfertigung verweigert. Also wir haben einen harten Rechtsruck in vielen Regierungen der Welt erlebt. Orban hat beispielsweise auch offen mit der Jobbik schon zusammengearbeitet in Ungarn. Und dennoch müssen wir festhalten, die demokratische die parlamentarische Demokratie ist in diesen Ländern noch nirgendwo vollständig ausgeschaltet worden. Es sind die Gewerkschaften nicht vollständig nicht ausgeschaltet oder die Sozialdemokratie. Oder in diesem Sinn, die bürgerliche Demokratie ist, auch wenn nicht mit allen liberalen Freiheiten, wie wir sie gewohnt sind, in diesen Ländern durchaus intakt. Und da müssen wir uns schon fragen, was ist der Grund dafür, wenn wir eine waschechte Faschistin als Premierministerin in Italien haben, wenn wir Leute wie Netanyahu etc. im Amt haben und trotzdem greifen sie nicht zu faschistischen Regierungen oder faschistischen Maßnahmen. Da müssen wir uns anschauen, woran liegt es? Was ist der Unterschied zwischen den Epochen des historischen Faschismus und heute, oder ist es ein Unterschied zwischen den Bewegungen, die dort an die Macht gekommen sind? Der historische Faschismus ist, wie wir alle wissen, nach dem Ersten Weltkrieg zu einer der wichtigsten oder zur wichtigsten politischen Strömung neben der sozialistischen und kommunistischen Bewegung geworden. Der Ende des Ersten Weltkriegs ist eine typische Phase der Zeitenwende, das Ende einer Epoche, wo die Welt schreit nach, es muss sich alles ändern. Damals waren es die großen feudalen Reiche, das Zarenreich, das Habsburgerreich, das Deutsche Kaiserreich etc., extrem rückständige Regimes, Unterdrückung von Wahlfreiheit, Unterdrückung von Frauen im großen Stil etc. Die Moderne hat schon hunderte Jahre lang angeklopft in Europa, und diese Regimes, diese Herrscherhäuser haben mit ihren Konterrevolutionen schon im 15. Jahrhundert begonnen und gekämpft jahrhundertelang gegen die Moderne. Ende des Ersten Weltkriegs war auch durch die Brutalität des Ersten Weltkriegs ihre Zeit vorbei. Und das ist die Zeit, wo politische Bewegungen dann auftauchen, die sich gegen die nötige Zeitenwende stemmen. Eines, was die Nazis ausgemacht hat, sie waren die Bewegung, die die Moderne unbedingt verhindern wollte. Goebbels hat davon geredet, wofür ihn sozusagen das Erträgliche aufhört, nämlich bei der Französischen Revolution. So weit will er die Zeit zurückdrehen. Als die Bürger ein Mitspracherecht bekommen haben, das ist das, was die Nazis als unerträgliche Moderne empfunden haben. Sie träumen von einer Welt, in der die Elite der Eliten, zufällig haben sie sich selbst dafür gehalten, ohne Widerspruch, Zuspruch, ohne sich beraten zu müssen oder Rücksicht nehmen zu müssen auf die Interessen anderer, durchsetzen können, was sie müssen, so wie sie denken, im besten Sinne des deutschen Volkes oder der Arier oder der Schicksalsgemeinschaft oder wie immer sie das genannt haben. Der Aufstieg Genau, und es gab natürlich in dieser Zeit den Kampf um die moderne Kräfte, wie wir sie sind, die neuen Freiheiten herbeiführen wollen, die für Revolution kämpfen und für die Zukunft. Und da ist ein aktiver Widerstreit und wir wissen, wie dieser Widerstreit in verschiedenen Ländern ausgegangen ist. Hätte in Russland im Bürgerkrieg 1919 und 20 hätten dort die Weißen Armeen gewonnen, die Konterrevolution gewonnen, so hat es lange Zeit geheißen, dann hätten wir für Faschismus keinen italienischen Begriff, sondern ein russisches Wort. Dann wäre mit dem Erfolg dieses Regimes dort vielleicht die erste faschistische Diktatur der Geschichte eingeführt worden. Die Weiße Armee hat zwar verloren, aber die Angst vor der Revolution hat ganz Europa beherrscht und deshalb haben nicht nur die Faschisten, deshalb waren die Faschisten nicht allein in ihrem Kampf gegen Moderne und gegen Zeitenwende, sondern sie haben eine herrschende Klasse vorgefunden, die große Sympathien dafür hatte, einen autoritären Wandel herbeizuführen. Das, was die Arbeiter 1918, 1919 bekommen haben, oder was wir, die Bevölkerung, 1918, 1919 bekommen haben als Zugeständnisse, um die Revolution nochmal abzuwenden, diese Zugeständnisse wollten die alle zurücknehmen. In dem Widerspruch, in dem Kampf kommt zur Entwaffnung der Arbeiter, oft mit Hilfe, mit aktiver Hilfe, naiver, nicht bewusst, aber aktiver, naiver Hilfe der Sozialdemokratie. Und in Italien und in Deutschland und in Österreich und in Spanien finden wir überall dasselbe Muster, dass die Arbeiterinnen kämpfen und dass sie verlieren gegen die Faschisten und vor allen Dingen aus politischen Gründen, also aus Organisationsgründen, weil sie eine Führung hatten, die schwerwiegendste politische Fehler gemacht haben. Ich brauche es nur zusammenfassen, in Deutschland war die Nationalsozialistische Partei niemals so stark wie die Sozialdemokratische und Kommunistische Partei gemeinsam es gewesen wären, aber die zwei konnten nicht gemeinsam kämpfen. Zum Teil war ihnen der Kampf untereinander tatsächlich näher als der gegen die NSDAP. Trotzdem, die Faschisten sind nicht einfach so an die Macht gehoben worden von den herrschenden Eliten, sondern durchaus mit Widerspruch. Wir wissen beispielsweise, Hindenburg hat noch wenige Monate, bevor er Hitler die Macht übergeben hat, wenige Monate vorher hat er gesagt, dieser österreichische Gefreite, der kann Postminister werden und mich dann von hinten lecken, weil die Briefmarke den Hindenburg vorn drauf gehabt hat. Also diese Verachtung für den österreichischen Gefreiten war wahrscheinlich total typisch für die gesamte herrschende Elite in Deutschland und trotzdem wenige Monate später haben sie ihm die Macht gegeben, nämlich als die NSDAP begonnen hat, wieder Wahlen zu verlieren und sie Angst hatten, jetzt ist das einzige Gegengewicht, das die Arbeiterbewegung nochmal in Schach halten könnte, geht uns verloren und bevor es uns ganz verloren geht, heben wir sie an die Macht. Mussolini ist an die Macht gehoben worden, als er beim Versuch, den Marsch auf Rom groß darzustellen, gescheitert ist und von den Arbeiterinnen in Rom die Faschisten vertrieben wurden. Das war der Moment, wo sich der italienische König entschlossen hat, ich muss ihnen jetzt die Macht geben, sonst werden sie zerschlagen, dann haben wir keine Kraft mehr, die mit den Arbeiterinnen oder mit den Kommunisten fertig werden kann. Das ist ein Element. Fehler auf unserer Seite waren wichtig, dass die an die Macht kommen konnten, aber es war auch die Hilfe der herrschenden Eliten und ihre Verzweiflung wichtig. Dabei ist recht eine gute Darstellung dessen, wie die herrschende Elite herangegangen ist, die des Gangs zum Zahnarzt mit einem faulenden, schmerzhaften Zahn. Man geht zum Zahnarzt nicht gerne, aber wenn der Zahn so schmerzhaft ist, dass er raus muss, geht man hin und lässt ihn sich ziehen. Und ungefähr so haben die herrschenden Eliten zu den Faschisten gegriffen. Und sie hatten auch noch die Illusion, sie könnten sie einbinden, sie könnten sie bändigen. Hindenburg und die deutsche Armeeführung haben gedacht, dass wenn Hitler an der Macht ist, dann werden sie ihn in ihre Strukturen einbinden und zähmen. Und die deutschen Kommunisten waren überhaupt so naiv, dass sie nichts gegen die Machtergreifung hatten, weil dann wird sich bald die gesamte Nazi-Bewegung erledigt haben. Kommunisten haben gedacht, Schatz, die machen falsche Versprechungen, die können sie nicht halten, die lassen wir jetzt an die Macht, dann werden sie sich blamieren und dann kommt unsere Zeit. Also diese Naivität, das falsche Verständnis von der Gewaltbereitschaft der Nazis ist damals fatal gewesen. Heute ist es unverzeihlich, heute wissen wir, wozu sie imstande sind. Aber auch damals gab es die Erfahrungen des italienischen Faschismus und es gab die Erfahrungen des deutschen Faschismus Ende der 20er Jahre mit den vielen Toten auf den Straßen Münchens und Norddeutschlands und so weiter, wo die gewütet haben. Einmal an der, genau, also das ist, Faschismus an der Macht war nicht um, immer zu zähmen, aber er war komplett unterschiedlich ausgestaltet in den verschiedensten Ländern. In Spanien, die Falangisten, die Falange war wichtig in der Bürgerkriegsphase, aber einmal an der Macht hat die Falange eigentlich nur mehr bei den regionalen Regierungen Einfluss gehabt. Die Zentralregierung von Franco hat sich vor allen Dingen auf das Militär und die großen Landbesitzer und so weiter gestützt in ihrer Herrschaft. Und die Falangisten ziemlich an den Rand gedrückt. In Österreich, die Heimwehrverbände waren wichtig, um die Arbeiterbewegung in die, zu beschäftigen und in die Defensive zu drängen. Aber einmal, also der Bürgerkrieg selbst ist nicht von der Heimwehr geführt worden oder nur mit geringer Heimwehrbeteiligung geführt worden, sondern direkt vom österreichischen Militär unter Befehl des Kanzlers Dollfuß. Und einmal an der Macht hat Dollfuß die Heimwehr ziemlich an den Rand gedrängt und hat ein Regime geführt, das so immer noch halb ängstlich vor der Arbeiterbewegung war. Was wenig bekannt ist, aber im österreichischen Faschismus gab es zwei verschiedene Gewerkschaften, eine offizielle regimetreue Gewerkschaft und die freie Gewerkschaft, also sozialdemokratische und kommunistische Gewerkschaften, die immer noch aktiv waren, trotzdem Faschismus geherrscht hat. In Spanien werden solche Gewerkschaften samt und sonders hingerichtet worden. Bei uns hat es so weit geführt, dass oft diese Vertreter der freien Gewerkschaften entschieden haben über Neuanstellung von Kolleginnen, beispielsweise welche, die im Bürgerkrieg verhaftet wurden, wurden bevorzugt eingestellt in den Steuerbetrieben etc. Also das ist schon ziemlich signifikant, wie groß der Unterschied in den einzelnen faschistischen Regimes war oder Regimen war, und deshalb gibt es auch große Verwirrung darüber, was jetzt wirklich Faschismus ist. Ist es nur der Nationalsozialismus mit seiner Dominanz der SS, der SA, oder darf man beim österreichischen Faschismus ebenfalls noch davon reden? Wir würden sagen, wir hatten in Österreich eine faschistische Bewegung mit Dollfuß, mit Dollfuß die Macht ergriffen hat, aber Faschismus an der Macht ist sehr schnell degeneriert zu etwas, was wir eine bonapartistische Diktatur nennen, laut Marx, also eine Diktatur wie Napoleon Bonaparte sie hatte, die sich gestützt hat auf die Schwäche der beiden Kontrahenten, des bürgerlichen und des Arbeiterlagers, und balancierend über diesen geschwächten Kräften kann sich eine eigene Diktatur aufbauen. Das ungefähr entspricht dem, was in Österreich passiert ist, etwas weniger wie es in Spanien war, aber richtige faschistische Diktaturen, wo die paramilitärischen Kräfte die Dynamik bestimmen, die SA und die SS in Deutschland oder die Schwarzhemden in Italien, das waren die zwei Länder, wo wir das hatten. Und dann bin ich schon, da bin ich bei einer Kernsache schon einmal, die wir uns wirklich vor Augen halten sollten. Wir kennen alle möglichen Formen von Diktatur seit dem Ersten Weltkrieg, die auf der Welt geherrscht haben, die argentinische oder die lateinamerikanischen Militärdiktaturen, die Diktaturen im arabischen Raum, die chinesische Diktatur etc. Wir nennen die gern faschistisch, um sie möglichst zu demütigen oder möglichst runterzumachen etc., aber der Definition von Faschismus, wo vom Staat unabhängige Kräfte, paramilitärische Verbände die Dynamik bestimmen, nicht Polizei und Militär, nicht der alte Justizapparat, das ist etwas, das vorbehalten ist den echten faschistischen Diktaturen. Wichtig auch festzuhalten, die Rolle, die Rassismus / Antisemitismus in Deutschland gespielt hat, diese Rolle hat Rassismus in all diesen anderen faschistischen Diktaturen nicht gespielt. Es ist nicht das Hauptmerkmal oder das entscheidende Merkmal einer faschistischen Diktatur ist, nicht ihr Rassismus, obwohl der Rassismus der NSDAP komplett entscheidend war für den Aufbau ihrer Bewegung und für den Zusammenhalt ihrer Bewegung. Also die antisemitischen Verschwörungstheorien, das war der Kleber, der Kitt, der die NSDAP, die SA etc. zusammengehalten hat. Aber in Italien war Antikommunismus, Antiarbeiter das Hauptelement, um die Faschisten zusammenzuhalten. In Italien war es ebenfalls so die alte Größe, der Bezug auf irgendeine mythische alte Größe, die Spanier mal hatten etc. Der ideologische Kitt. Aber Rassismus ist es nicht unbedingt, wird aber sehr gern herangezogen als du bist rassistisch, das ist gleich faschistisch. Oder diese Diktatur oder dieses Regime ist besonders rassistisch wie Trumps Regime etc. Und dann wird es gleich als faschistisch gebrandmarkt. Also die Schaffung von Massenarmeen auf der Straße, Chris Harman hat es einmal sehr schön festgehalten, als es Anfang der 90er Jahre zum Wiederaufschwung des Faschismus in Europa kam. Ihr wisst, dass die Al-Qaida und die FPÖ beispielsweise waren bedeutungslos im Bereich von 7 bis maximal 11%. Dorthin hat es diese Partei vor dem Mauerfall geschafft. Und so unbedeutend waren die meisten faschistischen Parteien in Europa. Aber 1991, nach dem Mauerfall, kommt eine neue Dynamik in die Politik hinein und wir erleben den Aufstieg dieser faschistischen Kräfte. Was wir auch sehen heute, ist, dass die Krisen, die uns im Griff haben seit Ende der 90er Jahre, die Wirtschaftskrisen, die ökonomischen Krisen, dass die dazu führen, dass die Herrschenden wirklich ratlos sind, wie sie da wieder rauskommen sollen und dass mehr und mehr Teile der herrschenden Eliten nach autoritären Lösungen tatsächlich sich sehnen, dass sie diese autoritären Lösungen auch aktiv anstreben und verfolgen, egal welche Kritik es ihnen einbringt. Wir nehmen Orban und welche Blamage er und die polnische Regierung eigentlich für Brüssel darstellen. Also ihr wisst, sie scheißen ziemlich auf einige der Regeln, die von Brüssel vorgegeben werden. Sie werden trotzdem nicht rausgeworfen aus der Europäischen Union. Sie sind eine Blamage, sie sind eine Demütigung, aber sie entsprechen einem gewissen Muster, das wir weltweit feststellen können. Und man muss ihnen in einem gewissen Sinn auch Recht geben, wenn man sich's ehrlich anschaut. Man kann sich eigentlich keinen Ausweg aus den multiplen Krisen vorstellen, unter denen der weltweite Kapitalismus zurzeit leidet. Die Klimakrise ist nicht eine ökologische Krise, die irgendwelche Teile der Natur betrifft und uns Menschen nicht, sondern die Klimakrise ist eine Krise, die uns wirklich, also die Existenz des Kapitalismus in Frage stellt. Allein für dieses Jahr wird vom österreichischen Parlament beispielsweise berechnet, oder für diese Jahre die Kosten der Klimakrise für Österreich sind jährlich ungefähr 1 Milliarde Schaden und sie rechnen, dass wir 8 und 10 Milliarden jährlich direkte Schäden durch die Klimakrise der nächsten Jahre haben. Die Pandemie hat uns gezeigt, wie anfällig die Welt geworden ist für genau solche Ereignisse. Also diese Pandemie ist etwas, worauf sich Regierungen schon lange haben vorbereiten müssen, laut den virologischen Gesellschaften. Und die nächste Pandemie wird kommen. Es kommt einfach daher, dass wir diese Natur so unheimlich destabilisiert haben. Die Wirtschaftskrise, die Profitkrise des Kapitals hat dazu geführt, dass die Banken sich fürchten, Kredite tatsächlich fällig zu stellen. Also sowohl Staatsbanken als auch die kleineren Banken fürchten sich davor herauszufinden, wie viele ihrer Kreditnehmer nicht mehr zahlungsfähig wären. Wir reden da von einem Zombie-Kapitalismus, wo unheimlich viele Firmen und Banken noch am Leben gehalten werden, weil man sich diese Lawine nicht leisten will, die das Fälligstellen der Kredite zur Folge hätte. Fukushima oder das Chemieunglück in Indien, Bhopal und die Zerstörung des Kongo-Deltas etc., die werden vom Kapitalismus als Krisen behandelt, die irgendwo stattfinden, während das Kapital abziehen und woanders neue Profite schöpfen kann. In der Klimakrise ist es völlig klar, da gibt es kein Entkommen für das Kapital. Es wird die Profitabilität des Kapitals schnellstens ganz stark an die Grenzen bringen. Und ja, wie gesagt, man kann ihnen insofern zustimmen in der Ratlosigkeit. Da aus der Krise kommt Kapitalismus nicht raus, aus der Krise kommt die Menschheit nur raus, wenn sie das System zerschlägt und auf eine solidarische Basis stellt. Ja, und ich will eben behaupten, dass die Zeit, in der wir heute leben, mit der Klimaerwärmung und dem Ruf nach einer sozialen und ökologischen Politik, der wirklich dringend ist, dass wir wieder in einer Zeit der Zeitenwende leben oder in einer Epoche der Zeitenwende und dass wir wieder haben konservative, reaktionäre Bewegungen, die sich dagegen stemmen. Wir müssen umdenken, wir müssen die Wirtschaft neu gestalten, unser Leben neu gestalten, wenn der Globus überleben soll. Große Veränderungen, Nazis kämpfen dagegen an allen Fronten mit Verschwörungstheorien, mit Protesten, mit absurdester Politik und ja, das ist das eine. Das andere ist natürlich LGBT-Befreiung, Befreiung der Frauen, Antirassismus, Millionen oder milliardenfache Fluchtbewegungen, die Welt im Griff haben werden. Alles das schreit danach, dass wir die Welt komplett neu organisieren. Und natürlich jetzt haben wir den Streit zwischen den Linken, ich habe genannt kürzlich in der Zeitung, die letzte Generation ist eine typische Gruppe, die dafür kämpft, dass das, was nötig ist, auch durchgesetzt wird und ihre Gegner, die Rechten, die Reaktionären, mit ihren Argumenten, die da dagegen kämpfen. Das ist für mich ein Gefühl der Zeitenwende. Gut, und da erleben wir, was wir damals hatten, Ende der 20er Jahre in Deutschland und in Österreich, wir haben eine Konterrevolution von oben, gleichzeitig mit einer Konterrevolution von unten. Wie wir Faschismus definieren, ist, die faschistische Bewegung vertritt eine Konterrevolution von unten, also eine Konterrevolution getragen von den Massen, in dem Fall der kleinbürgerlichen Massen, die die SA gestellt haben oder die DSS oder die schwarzen Hemden gestellt haben und die in Kombination mit dieser Sehnsucht nach autoritären Lösungen, also diese Konterrevolution von oben, die in der Kombination mit dieser Konterrevolution von oben an die Macht kommen kann. Dazu braucht es, wenn man sich jetzt Nehammer anschaut und seinen Umgang mit der FPÖ, wo er sich entschuldigt bei der FPÖ, wir waren zu wissenschaftshörig, hat er gesagt, in der Pandemiepolitik und was weiß ich was alles. Wenn man sich das anschaut, sieht man auch ein bisschen das Zusammenspiel, des Zusammenspiels der Reaktion von oben und der Reaktion von unten. Was ist jetzt mit Erdogan, Trump, Putin und diesen Regimes, die uns in diesem Zusammenhang so oft unterkommen? Ganz klar, mindestens die drei sind ganz deutliche, klare Exponenten einer Konterrevolution von oben. Das sieht man bei all ihren Regierungen. Alle drei haben keine Scheu, mit Faschisten zu arbeiten. Wenn man sich Orban anschaut oder Netanyahu anschaut, ist gut vorstellbar, dass die weitergehen, dass Orban die Leinen noch länger lässt. Er lässt ja schon eine Privatarmee aufbauen, eine Privatarmee, die sich vor allem gegen Araber richten wird, in den besetzten Gebieten etc. Also dreimal Konterrevolution von oben, Bereitschaft mit Faschisten zu arbeiten und auch wirklich bereit, die Bedingungen für die faschistischen Gruppen in ihrer die Bereitschaft, die Bedingungen für das Wachstum dieser Gruppen zu verbessern. In Österreich hat es 2016 wurde ein Gesetz eingeführt, das sich nur gegen uns von Linkswende gerichtet hat. Wir mussten eine Bannmeile einhalten plötzlich bei FPÖ-Kundgebungen. Wir bis dorthin jede Kundgebung von Strache zerstören können, weil wir auch immer mehr wollen und die niedergebrüllt haben. FPÖ, Infotische etc. Wir konnten alles kaputt machen, einfach nur indem wir mehr waren, als sie es waren. Und Busenbauer, glaube ich, war es noch. Was Busenbauer? Ich weiß es nicht, Entschuldigung. Feynman kann auch sein. Feynman kurz vorm Abgang, das war es. Feynman kurz vor seinem Abgang hat der FPÖ noch das Gesetz geschenkt, dass wir außerhalb der Sichtweite der FPÖ Gegenproteste machen müssen, damit wir sie nicht mehr stören können. Weil sich die SPÖ die Option offen halten wollte, ebenfalls mit den Freiheitlichen zu koalieren. Bei Trump ist es mit dem Sturm aufs Kapitol am nächsten in diese Richtung gekommen, wo wir sagen, hey, da sind Bodentruppen, paramilitärische Bodentruppen, was anderes waren denn die Leute, die das gestürmt haben, aktiv, und die haben im Zusammenhang mit ihrem politischen Führer einen Angriff auf die Demokratie gewagt. Das ist dort ziemlich nahe gekommen. Aber, wie sehr, sehr gute politische Analysten sagen, diese Menschen dort, die Massen, die das Kapitol gestürmt hatten, sie hatten keinen Plan, was sie dort drinnen tun wollen im Kapitol. Hätten sie Nancy Pelosi oder Alexandria Ocasio-Cortez angetroffen, sie hätten sie wahrscheinlich ermordet. Aber sie hatten keinen Plan, mit einem Teil der Staatsgewalt zusammen den Rest der Staatsgewalt sich zu unterwerfen. Das ist das, was einen Umsturzversuch oder einen Putschversuch ausmacht, laut quasi soziologischer oder wissenschaftlicher Definition. Ein Teil der Staatsgewalt wird unterwandert und der Rest der Staatsgewalt wird damit unterworfen, dominiert, und so ergreift man die Macht. Aber es war eine gewaltbereite Bande, nur trotzdem, was man auch in den USA sagen muss, Trump ist jemand, der gern autoritär regieren würde, ziemlich sicher, aber er hat die Demokratie in den USA nicht ausgeschaltet, und der Zusammenhalt mit diesen Massen ist relativ locker. Erdogan hat sich mit der MHP, einer echten faschistischen Partei, zusammengetan, jetzt seit 2016. Bis 2016 war das ein anderes politisches Tier, Erdogan, aber 2016, nachdem es zweimal einen Putschversuch gegeben hat gegen seine Regierung, nachdem der Druck durch die Kemalisten und des Militärs nicht locker gelassen hat seit dem Jahr 2000 und es möglich war, dass er von der Macht vertrieben wird, hat er sich mit der MHP verbündet. Und die MHP war eine Partei, die hundertprozentig anti-AKP war, hundertprozentig anti-Erdogan, anti-Islamismus, anti-religiöse Partei etc. Die MHP hat sich verstanden als eine Verteidigerin des Säkularismus und des Militarismus in der Türkei und hat sich dann nach dem Putschversuch, wo sie wahrscheinlich immer noch gewartet hat, in welche Richtung der ausgeht, erst nach dem Putschversuch, hat sie sich zusammengetan mit Erdogan. Der Grund, warum sie Erdogan und so weiter so gehasst hat, war unter anderem, er hat vorher andere Alliierte versucht zu finden vor 2016, unter anderem die PKK, und hat diesen Friedensprozess mit den Kurden eingeläutet, was wahrscheinlich der Hauptgrund war für den immensen Druck der Kemalisten und des Militärs auf ihn. Und so hat er diesen scharfen Rechtsturn dann ab 2016 machen müssen. Was ähnlich wie bei Netanyahu ist, ist, er ist von dieser kleinen Partei MHP hundertprozentig abhängig. Ne? Die Parteien mögen klein sein, aber wenn die Regierung so abhängig ist von ihrer Zustimmung, kann sie Bedingungen stellen, wie sie will. Und in Israel, ihr wisst, die Otzma Yehudit bekommt eine Privatpartei, eine Privatarmee, wenn die MHP in der Türkei auftritt, kann sie sich sicher sein, dass sie ebenfalls von oben geschützt wird. Jetzt wird unsere türkischen Genossen, die dort, die in der Türkei die Kämpfe führen müssen, reden deshalb bei der AKP und Erdogans Regierung von einer autoritären Rechtsregierung, aber auch nicht von einer faschistischen Regierung. Man sieht es als Trotzkisten in dem Land nicht verboten, es sind die Gewerkschaften nicht zerschlagen und nicht verboten. Es ist keine faschistische Diktatur, unter der sie leben. Aber es ist eine unheimlich ernste und schwierige Situation. Was ist mit Putin? Putin ist Putin ist ebenfalls jemand, der autoritär von oben regiert, der mit Faschisten wenig Problem hat, der sich aber in seiner Herrschaft auf Militär, Polizei und Geheimdienst stützt und nicht auf irgendwelche paramilitärischen Banden. Und er ist, egal wie er von unseren Medien gesehen wird, er ist ein wirklich blühender Antikommunist, der die Bolschewiki der Zeit der Revolution als die schlimmsten Verräter empfindet, über die schimpft er fürchterlich und nennt als seinen Vorbild Stolypin, jemand, der für den Galgen, den Stolypin-Galgen berühmt geworden ist, weil er so unheimlich viele Arbeiter nach der 1905er Revolution hat hinrichten lassen. Wenn wir jetzt Entschuldigung, ein Punkt kommt noch. Müssen wir, weil Meloni an der Macht ist, müssen wir, wenn die FPÖ an der Macht ist und wir feststellen, dass die keine Straßengangs haben und wir feststellen, dass die keine faschistische Wirtschaftspolitik machen, im Sinn von nationale Industrie aufbauen, Schulden aufnehmen, nationale Industrie aufbauen, wie Hitler und Mussolini es getan haben. Wenn das nicht möglich ist, müssen wir dann von Postfaschismus reden? Das ist innerhalb der Linken weltweit eine der großen Debatten. Enzo Traverso, wirklich eine Autorität und Koryphäe auf dem Gebiet, der redet bei Meloni schon von Postfaschismus. Nämlich nur aus der Beobachtung heraus, dass sie nicht imstande ist, eine Politik durchzusetzen, die der EU oder Brüssel entgegengesetzt ist. Sie macht jetzt in der Ukraine dieselbe Politik wie Brüssel und sie macht im Bankensystem etc. genau das, was Brüssel will. Ich halte es für komplett falsch, das zu sagen. Diese faschistischen Organisationen haben von Teilen mit uns das eine Detail des Geschichtsbewusstseins. Sie wissen, dass im Höhepunkt von unlösbaren Krisen die Geschichte durch Bürgerkriege entschieden wird. Und wie die Olympia-Burschenschaft schreibt, müssen Sie als gute Faschisten sich auf diesen Bürgerkrieg vorbereiten. Sie sind zum Töten und zum Morden und zum Gründen von Mordbanden bereit. Aber was einen Nazikader ausmacht, ist ja das komplett ableugnen und verbergen kann. Ein guter Nazikader ist jemand, der sich darauf vorbereitet, Linke zu ermorden und das verbergen kann. Das würde ich im Zusammenhang mit den identitären FPÖ-Anhängern und so weiter sagen. Und wenn es heute nicht möglich ist, dann deshalb, weil die Faschisten tatsächlich in einem politischen Umfeld leben und arbeiten, in dem das sie als feindselig empfinden. Wir empfinden es als für sie gemütlich, weil so viel Rassismus von oben geschürt wird, etc., dass sie ihre Bewegungen aufbauen können. Aber für sie, aus ihrem Empfinden, ist es feindselig, weil wir in dem Moment, wo wir sie bloßstellen als Faschisten, weil sie in dem Moment komplett entwaffnet werden und geschlagen werden können. Sie leben in einem Umfeld, wo Faschisten so verhasst sind, dass die einfachste Waffe, die wir gegen sie in der Hand haben, ist, sie bloßzustellen, also mit der Nazikeule zu schlagen.
Du hörtest eine Aufnahme vom antikapitalistischen Marxismus-Kongress 2023. Melde dich jetzt an für den diesjährigen Marxismus-Kongress vom 24. bis 26. Mai im Amerlinghaus in Wien. Gehe dazu auf marxismus.at/Anmeldung. Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle sie gerne weiter und abonniere den Marxismus-Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Danke fürs Zuhören und bis bald.